Meine Damen und Herren, guten Abend, herzlich willkommen hier im Bergscheider Hof in Raren zu dieser Wahldebatte von Grenzesche und Radiokontakt Ostbelgien Now. Zur zweiten Wahldebatte im Norden der deutschsprachigen Gemeinschaft, nachdem wir in der vergangenen Woche in Lonzen zu Gast waren. Herzlich willkommen also, mein Name ist Christian Schmitz, ich bin Chefredakteur des Grenzesche und ich werde diese Debatte heute Abend moderieren. Das werde ich aber nicht alleine tun, sondern mit meinem geschätzten Kollegen Martin Klever. Die große Wahldebatte in Raren. Meine Damen und Herren, wir werden hier auf der Bühne diskutieren, aber wir laden Sie herzlich ein, auch mit zu diskutieren. Sie können im Laufe des Abends Fragen stellen, Anmerkungen machen, jeweils bitte nur eine kurze Frage, den Namen nennen. Und dafür haben wir einen Anwalt des Publikums, der steht mitten im Saal oder hinten besser gesagt im hinteren Teil. Das ist der Kollege Maxim Ortmanns. Der wird also im Laufe des Abends zu Ihnen kommen, wenn Sie eine Frage an die Kandidaten haben. Das wäre das. Noch einmal ein Hinweis an dieser Stelle, dass wir im hinteren Teil des Saals Bons verkaufen, wenn Sie etwas trinken möchten. Das ist also die Voraussetzung, um da etwas an der Theke zu bekommen. Und dann können wir eigentlich starten mit der Kandidatenvorstellung. Martin.
Ja, dann fangen wir auch gleich an mit Mario Pitz. Mario Pitz ist 53 Jahre alt und darf sich seit Juni Herr Bürgermeister nennen. In der Rarener Kommunalpolitik ist er aber schon deutlich länger unterwegs. Zunächst als einfaches Ratsmitglied und seit 2021 dann als Bauschöffe. Aktuell kommt dem CSL-Politiker die seltene Ehre zu, das dritte Gemeindeoberhaupt in dieser Legislaturperiode zu sein. Und ja, wenn es nach Mario Pitz geht, dann soll das auch so bleiben. Herzlich willkommen, Mario Pitz.
Ja, auf dem Bürgermeistersessel hat auch schon Erwin Güsting Platz genommen. Der Koalitionsbruch von Mit uns und Ecolo im Frühjahr 2021 bereitete seiner Amtszeit allerdings ein jähes Ende. Das hat ihn hart getroffen, aber von diesem Tiefschlag zeigt sich der 71-Jährige, wie er seit dem 15. August ist, der 71-Jährige erholt und er will am liebsten Verpasstes nachholen. Für den Hausetter soll der Weg also zurück ins Bürgermeisteramt führen. Herzlich willkommen, Erwin Güsting.
Ja, über kommunalpolitische Erfahrung verfügt auch Guido Deutz. Der 53-Jährige ist Mitglied im Gemeinderat. Nun wagt er den Sprung an die Spitze. Gemeinsam mit Sabine Brandt bildet er das Ecolo-Führungsgespann. Damit deutet, zumindest auf dem Papier, alles auf einen personellen Neuanfang bei den Grünen hin. Herzlich willkommen, Guido Deutz.
Ja, und last but not least, das ist der Martin Peters. Die SP Plus ist eine neue Liste, die sich jetzt zur Wahl stellt. Eine vierte Liste in Raren wird den Wahlkampf und die Wahlen so ein bisschen versuchen aufzumischen, denke ich mal. Er ist 41 Jahre alt und hat bereits in der Region Aachen politische Erfahrung gesammelt für die SPD. Jetzt will er das an seinem Wohnsitz in Raren tun. Herzlich willkommen, Martin Peters. Ja, jetzt wissen Sie, wer hier oben heute Abend diskutieren wird. Wir werden, bevor wir zu den Themen kommen, eine kleine Einstiegsrunde machen, um das Eis sozusagen zu brechen.
Ja, fangen wir mit Ihnen an, Herr Pitz. Sie sind erst seit wenigen Monaten Bürgermeister und nun stehen auch schon die Wahlen vor der Tür. Viel Zeit blieb da nicht wirklich, um der Gemeindepolitik Ihren persönlichen Stempel aufzudrücken. Sehen Sie das auch so?
Ja, ich denke, wie du eben sagtest, ich bin seit 2021 quasi schon mit in vorderster Front im Gemeindehaus und hatte die Gelegenheit, durch Freistellung in meinem Job auch meinem Vorgänger gut über die Schulter gucken zu können. Und ich denke mal, wir sind auch im Einklang mit den Zielen, die wir verfolgt haben oder verfolgen werden. Also war der Einstieg jetzt gar nicht so dramatisch.
Herr Güsting, wir haben es eben gehört, Sie haben sich ja fürchterlich geärgert über diesen Koalitionsbruch damals mit Ecolo und haben das auch in der Folge eigentlich nie eine Gelegenheit ausgelassen, das auch kundzutun. Ist Rache jetzt Ihr persönlicher Antrieb?
Nein. Also ich bin hierher gekommen, nicht um rückwärts zu schauen, sondern ich bin hierher gekommen, um vorwärts zu schauen. Die Die Legislaturperiode ist beendet. Wir fangen eine neue an. Und dieses einfach mit dem hehren Ziel, wieder als stärkste Fraktion aus den Wahlen hervorzukommen und letztendlich auch das Amt des Bürgermeisters für die Liste mit uns zurückzugewinnen, mit wem auch immer. Denn ich bin nicht so vermessen zu glauben, dass wir eine absolute Mehrheit erreichen. Aber das Ziel ist simpel und einfach, wieder Bürgermeister mit uns zu sein, einer Mannschaft, die sowas von gut ist, wo ich auch davon überzeugt bin, dass wir das Ziel, wieder stärkste Fraktion zu werden, erreichen können.
Ja, Herr Deutz, die Ecolo-Liste stand in dieser Legislaturperiode häufig in den Schlagzeilen. Es waren auch nicht immer positive. Erst die Corona-Posse und ihre Chefin Heike Eswalane-Elert, dann der besagte Koalitionswechsel. Ist den Ecolos dadurch ein wenig der grüne Kompass verloren gegangen?
Nein, das bestimmt nicht. Also ja, es stimmt, wir haben eine bewegte Legislaturperiode hinter uns und es sind viele positive Dinge geschehen. Nicht unbedingt für jeden, aber wir haben trotzdem unseren Kompass beibehalten und möchten den auch mit vollen Segeln weiter unser Schiffchen hier in Raren vorwärts bringen. Also seien Sie gespannt.
Herr Peters, Sie sind ja noch ein unbeschriebenes Blatt. Das kann Vorteil oder Nachteil sein, das muss man dann sehen. Wir haben es ja gerade gehört, es war ziemlich was los in dieser Legislaturperiode in Raren. Wie haben Sie das erlebt, diese Entwicklung?
Ich habe das intensiv verfolgt. Ich bin Leser Ihrer Zeitung und ein politisch interessierter Mensch und habe auch mit vielen hier politisch tätigen Menschen regelmäßig Kontakt. Das sind politische Vorgänge, die ich spannend fand aus der Zuschauerperspektive, die mich jetzt nicht unbedingt gereizt haben, bei der einen oder anderen politischen Kraft mitzumachen. Das war vielleicht ein Grund, warum wir als Liste gesagt haben, wir kommen als zusätzliche Kraft mit in den Gemeinderat oder kandidieren zumindest dafür. Am Ende entscheiden ja die Wählerinnen und Wähler, ob wir mit in den Gemeinderat kommen. Ich fand das spannend, aber mehr auch nicht.
Vielen Dank. Ja, kommen wir zum ersten Themenblock. Wir haben das jetzt mal genannt, Bürgerbeteiligung, Kommunikation in einem etwas weiteren Sinne, würde ich sagen. Bürgerbeteiligung ist ja eigentlich das Thema, auch bei den Kommunalwahlen in diesem Jahr, nicht nur in der Gemeinde Raren, den Bürger einbeziehen, wie das geht. Dazu haben sich die Listen ja so ihre Gedanken gemacht. Herr Peters, ich fange mal mit Ihnen an. Die Politik soll sich rechtzeitig ein Stimmungsbild abholen und mögliche Alternativen vorab mit den Betroffenen diskutieren. Das steht so in Ihrem Wahlprogramm. Da ist die Rede von einem standardisierten Verfahren. Wie läuft das genau ab?
Das ist ja auszuhandeln im Gemeinderat. Am Ende des Tages ist es so, das ist zumindest mein politisches Selbstverständnis, wir holen uns zu Beginn einer Legislaturperiode die Legitimation und den Handlungsauftrag ab. Aber wir sind dann ja nicht bevollmächtigt, für 6 Jahre die Bürgerinnen und Bürger komplett fremd zu bestimmen. Das ist nicht mein Verständnis von Demokratie, sondern am Ende des Tages geht es darum, wenn wichtige Entscheidungen von großen Betroffenheiten anstehen, dann sollte man einen beteiligungsorientierten Ansatz haben. Und dieses standardisierte Verfahren bedeutet zum Beispiel, dass man auf der informellen Ebene mit Online-Abfragungen oder anderen Dingen sich Stimmungsbilder abholt, um eben nochmal als Politik festzustellen, ist der Kompass eigentlich noch richtig? Oder ist man vielleicht auf einem Weg unterwegs, der nicht mehr die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger abholt? Und es gibt Entscheidungen im Gemeinderat, die von großer persönlicher Betroffenheit sind, also wo viele Menschen von betroffen sind. Und da wollen wir die Betroffenen zu Beteiligten machen in Zukunft, dass sie uns zumindest den Kompass auch unterhalb der Legislaturperiode richtigstellen.
Eine Nachfrage, ja. Eine kleine Nachfrage zum Thema Kommunikation. Ansprechbar ist auch so ein Stichwort, was Sie in dem Wahlprogramm haben. Was hat es damit auf sich?
Auch das ist ein ganz informelles Format, wo wir ohne jetzt Kommissionen zu gründen, Beiräte zu schaffen, einmal im Jahr in den Weilern, in den Ortsteilen der Großgemeinde ansprechbar sein wollen. Das kann auch dann wirklich mal eine physische Bar bedeuten, um einfach nochmal zu hören, wo den Bürgerinnen und Bürgern, den Menschen in diesem Ortsteil, in dem Weiler, der Schuh drückt, welche Themen Ihnen gerade wichtig sind, für die Sie vielleicht keine Eingabe an die Politik schreiben wollen, für die Sie vielleicht auch keinen großen politischen Prozess anlassen wollen, aber wo es vielleicht manchmal um Kanaldeckel geht, um ein Loch in der Straße oder aber um ein Wegethema oder andere Dinge, die die Gemeinde relativ informell regeln kann, ohne dass es Ratsanträge und so weiter braucht. Und manchmal ist einfach der Hemmschuh dann auch Politik zu beteiligen, vielleicht zu groß. Und das wollen wir ganz niedrigschwellig machen, indem man einmal im Jahr diese Ansprechbars macht und dadurch auch Dialog fördert.
Gut. Herr Pitz, Bürgerbeteiligung ist aber der CSL ein Thema. Ich habe mal nachgeschaut, in Ihrem Wahlprogramm ist die Rede davon, in der Raumordnung eine digitale Bauakte voranzubringen, also ein Pilotprojekt zur Vereinfachung und Beschleunigung der Prozeduren. Können Sie das mal kurz beschreiben, wie das funktionieren soll?
Genau, es ist schon, als wir die Mehrheit übernommen hatten, hatten wir quasi schon in Eupen angeklopft bei dem zuständigen Minister, wie es denn wäre, digitale Bauakten ins Leben zu rufen. Es gehen sehr viele Fristen, sehr viele Zeiten verloren für Leute, die auf eine Baugenehmigung warten. Und jeder sucht ja da irgendwo Zeit einzusparen, sucht seine Genehmigung zu erhalten. Und das ist auch beim jetzigen Ministerpräsident auch auf offene Ohren gestoßen. Also wir stehen da Gewehr bei Fuß, dass wir als Pilotgemeinde fungieren würden, wenn sich uns die Möglichkeit bietet, dass wir alles, was Bauanfragen und Ähnliches betrifft, dass wir das digital bei uns hier in Raren abwickeln, um schnellere Genehmigungen zu erzielen.
Das Stichwort Raumordnung ist hier gefallen. Auf DG-Ebene wird da ja gerade an einer Reform gearbeitet. Wir haben auch zwei Minister heute im Saal, mindestens zwei. Aber nicht den Zuständigen für die Raumordnung. Aber Sie schreiben in Ihrem Wahlprogramm, pochen auf Gemeindeautonomie. Haben Sie da die Befürchtung, dass die geschmälert werden könnte bei dieser Reform?
Genau, die Gesetzgebung, die Raumordnungsgesetzgebung ist ja noch recht jung. 2020 übernommen, dann einige Dinge drin verändert. Wir stoßen im praktischen Leben immer wieder auf Dinge, die nicht ganz klar sind. Da gibt es manches Problem mit. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass wir als Gemeinden oder als Gemeindeoberhäupter dann den Job haben, unsere Autonomie zu verteidigen in diesem Bereich, dass jegliche Änderungen, die im Raumordnungsgesetzbuch jetzt vonstatten geht, dass das mit unserer Handschrift trägt, dass wir unseren Lebensraum autonom, möglichst autonom gestalten können, unabhängig von der übergeordneten Behörde.
Wenn es mir erlaubt ist, sage ich einen Takt zu der Raumordnung, ja.
Bitte
wir
schön.
Haben bereits vor drei Legislaturperioden im KBRA, damals war noch die Mobilität nicht dabei, für hier in Ragen Strukturschemen und letztendlich auch eine Bauordnung bereits erstellt. Damals war bereits das Ziel, dass wir autonom Baugenehmigungen erteilen können. Leider Gottes ist es letztendlich nie dazu gekommen, aber die Grundlage dafür ist in gewisser Form schon da und wir hoffen, dass es jetzt in der Tat, da sind wir auf einer Wellenlänge, dass man seitens der Gemeinde entsprechenden Einfluss nehmen kann, was Bau angeht.
Muss allerdings noch sehr stark nachgebessert werden. Drei Legislaturperioden, 18 Jahre her, da kannte noch kaum einer ein Flachdach oder ein Pultdach.
Aber heutzutage schaut man immer wieder da rein, was man damals reingeschrieben hat.
Okay. Gut.
Sorry. Meine Frage ist, wird Raumordnung mal separat als Punkt behandelt oder sollen wir da jetzt hier reingrätschen?
Sie dürfen jetzt reingrätschen.
Ich darf reingrätschen, sehr gut. Also auch wir haben uns natürlich zum Thema Raumordnung Gedanken gemacht. Wir alle kennen die Situation der explodierenden Baupreise, Grundstückskosten und haben für uns das so erkannt, dass jede Krise auch eine Chance bietet. Wir sind auf jeden Fall immer noch an den Pilotprojekten dran, dass wir hier also auch für unsere jungen Familien und auch andere eine Möglichkeit finden, diese mit einem Ersteigentum, Erstwohnsitz hier auch auszustatten. Ja. Ich bin froh, dass wir also dann auch hier gemeinsam auf diese Art und Weise das vorantreiben wollen. Denn ich glaube, es ist für uns allen klar, dass die Preise nicht übermorgen plötzlich wieder zusammenbrechen werden. Und wir haben alle die Verpflichtung, hier auch für unsere Bürgerinnen und Bürger da entsprechend Sorge zu tragen.
Die Gemeinde bietet Grundstücke an. Also die Gemeinde hat Parzellierungen. Auf Knipp kann man noch Grund kaufen, also die Möglichkeit ist bereits heute gegeben und es gibt guten Grund dazu, das weiterzuführen.
Ja, ich denke mal, es ist ja nicht nur diese Parzellierung, sondern auch wir müssen weitere Parzellierungen schaffen. Wir bei Ecolo denken auf jeden Fall auch in Richtung von Tiny House-Siedlungen, die uns ermöglichen, auch ein Gebäude zu errichten, was also auch nicht auf ewig und drei Tage dort so verankert bleiben muss. Ja. Wir alle kennen das Thema der Versiegelung. Diese Möglichkeit über modulare Baukonzepte auch den Lebensweg eines Menschen, eines Ehepaars, einer Familie zu begleiten, sind tolle Möglichkeiten und wir auch müssen diese Sachen mal in den Blick nehmen und simulieren und versuchen, hier über ein Pilotprojekt auch Erfahrung zu sammeln.
Ja, lassen wir das mal so stehen, gerade eben fiel das Stichwort nachbessern. Nachbessern, Herr Güsting, mit uns will bei der Ausschreibung von öffentlichen Aufträgen lokale Betriebe stärker berücksichtigen. Das klingt ein wenig nach raren First auf den ersten Blick. Ist damit nicht die Gefahr von Vetternwirtschaft verbunden?
Nein, ich will weder den Trump machen noch Vetternwirtschaft, sondern es ist trotzdem darauf zu achten, dass wir hiesige Unternehmen möglichst bei Projekten mit einbeziehen. Zurzeit ist es ja so, wenn die Projekte eine gewisse Größenordnung haben, sagt man, da ist dieser oder jener zu klein vor. Für aber auch bei zuletzt ausgeschriebenen großen Projekten haben mich mehrere Bauunternehmen dazu auch angesprochen und sagten, dass sie sehr wohl gerne auch diese großen Projekte realisieren oder als Auftrag bekommen würden. Denn da gibt es ja immer die Möglichkeit eines Zusammenschlusses für ein Projekt. Und wenn ein großes Projekt ist, können sich zwei, drei Unternehmen, einheimische Unternehmen zusammenschließen und ein solches Projekt realisieren. Und auf die Art und Weise behalten wir auch den direkten Zugriff und Überblick auf die Arbeiten, auch im Nachhinein, wenn sie fertiggestellt sind.
Alles klar. Wir machen mal hier einen kleinen Cut und ich schaue mal in Richtung des Anwalts des Publikums. Maxim, wo bist du? Wo bist du unterwegs? Ja, die Frage an Sie, liebes Publikum, will jemand eine Frage stellen? Hier vorne. Maxim, du musst den ganzen Weg durch den Saal auf dich nehmen. Ganz in der ersten Reihe sitzt jemand. Bitte den Namen nennen und eine Frage, bitte.
Ja, ganz kurze Frage, nur Sie sprachen an...
Den Namen nennen, bitte.
Sorry, Denis Pesch, mein Name, Bürger aus Raren. Und Sie sprachen an, dass die hier ansässigen Unternehmen gefördert werden sollten bei den Ausschreibungen, aber Ausschreibungen in einer gewissen Größe müssten doch sicherlich national oder international ausgeschrieben werden oder europäisch ausgeschrieben werden, dann müsste man doch eigentlich nur den hier ansässigen Unternehmen unter die Arme greifen, diese öffentlich einsehbaren Kanäle dann auch zu befragen, um an diese Ausschreibungen ranzukommen. Oder sehe ich das falsch? Muss man da anders unterstützen von Seiten der Gemeinde?
Nein, man kann aufteilen. Man kann ein globales Objekt herausgeben. Man kann aber genauso gut über den Architekten mehrere Lose zusammenstellen und dann werden diese Größenordnungen, die international ausgeschrieben werden müssen, nicht erreicht und so ist einiges möglich. Sicherlich nicht bei einem Projekt wie der Schulneubau hier in Rahrenbach, der war ja schon sehr, sehr groß, aber zu Beginn des Schulbaus in Lichtenbusch hat man mich zu dieser Thematik angesprochen. Das ist ja nicht ganz so ein riesiges Objekt. Ja, mittlerweile sind...
Okay. Also am Ende des Tages muss man, glaube ich, klar haben, was geht und was geht nicht. Im europäischen Vergaberecht ist relativ klar geregelt, ab welchen Größenordnungen europaweit ausgeschrieben werden muss. Das ist mal gesetzlich geregelt. Daneben hat man als Gemeinde oder Kommune gewisse Gestaltungsspielräume, aber Achtung, ein Umgehen des europäischen Vergaberechts ist dann für die Aufsichtsbehörde in dem Fall auch ein Thema, wo man einschreiten muss. Ich bin dabei, dass man lokale Wirtschaft stärken muss, aber das halt, da sollte man als Politik auch so ehrlich sein zu sagen, innerhalb dessen, was regulär zulässig ist und was gesetzlich möglich ist. Und da gibt es halt Projekte, die in ihrer Größenordnung eine Dimension erreichen, die vielleicht das ein oder andere lokale Unternehmen eben nicht mehr stemmen kann. Trotzdem bin ich bei Erwin Güsting zu sagen, da wo wir es legal gestalten können, sollten wir die lokale Wirtschaft stärken und unterstützen.
Genau, also das ist eigentlich schon gelebte Realität, dass man wirklich da von föderalen Gesetzen abhängt, wie man was ausschreiben kann. Wo wir können, wo wir dürfen, haben wir unseren Pool an Unternehmern. Der wird auch täglich größer. Unternehmen bewerben sich bei uns, habt ihr da was für uns? Und die werden dann auch ganz einfach pragmatisch kontaktiert. Und zum Beispiel in der Größenordnung der Schule Driesch ist ein hiesiges Unternehmen am Start. Ich nenne jetzt mal ein Eifler Unternehmen ein hiesiges Unternehmen. Und voilà, das funktioniert eigentlich heute schon auf gesetzlich korrektem Wege, Leuten Bescheid zu sagen, hört mal, hier gibt es einen netten Auftrag, habt ihr Interesse. Danke.
Ja, es ist gut zu hören, dass alles so läuft, wie es auch sein sollte. Ich würde noch gerne dann nochmal zurück zum Anfang der Frage kommen, nämlich Bürgerbeteiligung. Ich glaube, auch ich habe da einen wichtigen Beitrag zu leisten, denn vor über 10 Jahren, als hier über den ersten Kommunal für die ländliche Entwicklung hier in Raren informiert wurde und der ganze Saal voll saß, habe ich gesehen, wie auch zum Beispiel die ÖKLE als Gremium erstmal super gestartet ist, hat dann auch die entsprechenden Projekte angestoßen. Wir haben tolle Ergebnisse, wie zum Beispiel das Dorfhaus in Einarten, ja, was also wirklich Vorzeigecharakter hat. Aber nichtsdestotrotz, seit diesen ganzen Jahren bin ich dabei. Ich habe gesehen, wie also auch hier diese Gruppe immer weiter geschrumpft ist, ja, weil viele Leute doch mit sehr viel Elan, sehr viel Energie da reingegangen sind, haben sich aber dann trotzdem an den langen Verfahrwegen, ne, über die verschiedenen Budgettöpfchen bis nach Namur leider aufgerieben, denen ging das dann nicht schnell genug, was ich auch gut nachvollziehen kann, ich bin auch nicht der geduldigste Mensch, aber wir haben trotzdem immer noch jetzt diese ÖKLE als einen Teil des Werkzeugkastens, wir haben jetzt die ländlichen Gilden, die also über die DG in Olpen auch den Auftrag bekommen haben, die kleineren Dörfer und auch Dorfkerne noch zu unterstützen, ja, die ÖKLE macht das auf einer Gemeindeebene, wir haben die ländlichen Gilden, die jetzt auch da einsteigen, aber eben nochmal eine Stufe tiefer bei den Bürgern, direkt bei den Dorfkernen. Das Ganze bedarf Koordination, Austausch. Ich sehe also auf jeden Fall die Notwendigkeit, auch hier den nächsten Schritt zu gehen, in die nächste Generation Bürgerbeteiligung zu gehen, nämlich auch mit Themenabenden in die einzelnen Dorfkerne, weil nicht jedes Thema ist gleich für alle verschiedene Dorfkerne. Auch ich habe gesehen, dass wir mit dem Schöffen, der die Bürgerbeteiligung dann auch moderiert oder auch dann leitet, immer wieder ja, diese Situation haben, dass sich nicht jeder angesprochen fühlt. Und wir haben auf jeden Fall das Ziel, auch über dedizierte Themenabende, die dann für Hauset unterschiedlich sind, als für Einarten, auch für Raren.
Es gibt auch Herr Deutz, Sie können ja zum Ansprechbar von Herrn Peters gehen.
Ja, ich werde da auf jeden Fall auch hingehen. Ja, wir können das auch gerne zusammen machen. Aber es ist im Endeffekt...
Also es kommen jede Menge Informationsabende auf die Rarener Bürger zu.
Ja, also ich sehe schon, dass wir hier in der Zeit der Medienüberflutung auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen müssen, wieder näher zum Bürger zu gehen. Ja, also wir müssen auf den Bürger zugehen. Auch bei der ÖKLE gibt es schon ein Projekt, was sich dediziert darum kümmert, wie kriegen wir unsere Informationen aus der Vielfalt, die wir als Kommunalpolitiker täglich mitgestalten dürfen, wieder zum Bürgerinnen ja, und Bürgern. Alles das ist eine Herausforderung unserer Zeit, um halt auch den sozialen Zusammenhalt über die Bürgerbeteiligung zu stärken.
Okay. Herr Pitz, Sie wollten was sagen?
Ja, noch ganz kurz eine Randbemerkung. Ich meine, wir haben jetzt von organisierter Bürgerbeteiligung gesprochen, klar, ÖKLE, KBMA, Viertelkomitees. Ich wollte aber noch anmerken, also ich praktiziere praktisch jeden Tag Bürgerbeteiligung im Gemeindehaus mit Leuten, die ein Problem haben. Also das ist für mich eine der wichtigsten Komponenten. Oder zum Beispiel als jüngstes Beispiel Hochwasserschutz. Wir hatten vor einigen, ein, zwei Wochen alle Eigentümer, alle Pächter dabei. Wir haben uns Beispiele angesehen, wie das geht. Und ich denke mal, auf diesem Wege erreichen wir viel, viel mehr. Das ist dann eine informelle Bürgerbeteiligung, würde ich es jetzt mal nennen.
Ja, hier kann ich nur dem Mario zupflichten, dass wir als auch die CSL die Leute sind, die hier in den einzelnen Orten, Dörfern in der Tat präsent sind. Und das ist die größte Bürgerbeteiligung, die man überhaupt machen kann.
Okay, ich würde sagen, wir machen mal hier einen kleinen Cut.
Ja, ich würde auch gerne noch was zu sagen. Also ich finde schon mal gut, dass es Unterschiede gibt, denn nach meiner Erfahrung in den 80er Jahren war das viel noch eine Hohlschuld vom Bürger bei den jeweiligen Gemeinden. Unsere Auffassung ist, wir müssen auf jeden Fall wieder näher zu den Bürgern gewinnen. Es ist natürlich richtig, ja, man ist ansprechbar in dem Gemeinderat. Aber auch, wir können nicht alle 12.000 Bürger plötzlich hier tagtäglich durch das Gemeindehaus schleusen.
Gut, wie gesagt, ich würde es an dieser Stelle mal dabei belassen. Wir haben gerade schon die großen Projekte kurz angesprochen und das wäre dann auch unser nächster Themenblock.
Ja, wechseln wir von dem Thema Bürgerbeteiligung zu dem Thema Großprojekte. Große Projekte sind häufig auch mit großen Aufregern verbunden. Sie ahnen es vielleicht, worauf ich hinaus will. Unser nächster Schwerpunkt betrifft die Schulbauten. Herr Pitz, der Schulneubau in Lichtenburg hat die Rarener Politik gespalten, das kann man so sagen. Es fielen viele böse Worte. Im Rat herrschte lange Zeit ein Gegeneinander statt ein Miteinander. Jetzt mal ehrlich, war es das am Ende wirklich wert?
Ja, auf jeden Fall. Man sollte die Maßstäbe setzen, so wie sie sind. Die Schule Lichtenburg ist eine Schule von 185 Kindern, genauso groß wie die Schule Hauset, genauso groß wie die Schule Einarten. Okay, Raren ist größer. Und wenn ich mit meinen Eifeler Kollegen spreche, die schütteln alle mal mit dem Kopf, wenn ich davon erzähle, dass wir eine Diskussion haben über eine Schule von fast 200 Kindern.
Okay, okay.
Ich habe mal Theater gespielt, da war das auch so.
Vielleicht könnten auch als kurze Präzisierung, können Sie uns sagen, wann die Schule fertiggestellt werden soll? Wann können da Schüler und Kinder unterrichtet werden? Ist das schon irgendwie
die
fix?
Schüler sollen ab September 26 dort unterrichtet werden. Eine zweite Sache ist auch, was auch vielen in meinem Umfeld aufgestoßen ist, ist, dass effektiv dass eine demokratische Entscheidung in einem Gemeinderat immer wieder aufgerührt wird. Die Argumente pro Contra, ich glaube, wir wiederholen sie heute nicht extra allemal, jeder kennt sie, sind immer wieder aufgewirbelt worden, immer wieder aufgerührt worden. Davon wird das Ganze nicht besser. Und ich denke, wie gesagt, es ist eine demokratische Entscheidung des Gemeinderates gewesen, die nun auch durchgeführt wird. Und ich denke mal, wo sich der Ortsteil Lichtenburg einfach darüber freut.
Ja, Herr Güstin, Sie sind hier angesprochen worden. Würden Sie sagen, ich akzeptiere dann doch irgendwann mal die demokratische Entscheidung des Gemeinderates oder werden Sie da weiter gegen sein?
Demokratische Entscheidungen respektiere auch ich. Aber zu der ganzen Problematik muss man erst mal sagen, dass das Ursprungsproblem nicht angefasst wird. Wir haben in Einarten, und Lichtenburg gehört zu Einarten, in der Zukunft eine große und wachsende Schülerzahl. Und unser Projekt besteht darin oder bestand darin, es ist ja in dem Sinne nie tatsächlich diskutiert worden, sondern es wurde von vornherein totgeschwiegen oder flach gehalten. Und unser Projekt hat einfach das Ziel oder hatte das Ziel und kann ja auch noch werden, dass man in Einarten eine fusionierte Schule, einen Schulstandort hat, genauso wie hier in Raren. Und in Anbetracht dessen, dass die Fläche in Einarten vorhanden ist, man in Lichtenburg Grünland dafür versiegelt und unser Projekt in Zusammenhang mit der Sportinfrastruktur ein großes Ganzes geworden wäre, ist das einfach die bessere Lösung, einfach vom Bauobjekt und auch vom Pädagogischen hat eine große Schule, wie sie dann in Einarten errichtet worden wäre, einen wesentlich höheren Wert für jeden einzelnen Schüler. Dort kann sowohl pädagogisch, ob das jetzt, ich will es nicht Nachhilfe helfen, aber diejenigen, die schwächer sind, haben die Chance, wiederum in Klassen aufgebaut zu werden. Und das ganze pädagogische Konzept ist ein größeres, welches man in Einatten in der großen Schule hätte realisieren können. Deshalb unser Ziel, eine große Schule für Einatten Lichtenbusch, eben im Zentrum von Einatten.
Ja, in ihrem Heimatort Hauset, da loben Sie ja ausdrücklich die Pläne, da am Schulstandort zu investieren. Was ist da anders als in Lichtenbusch?
Sorry, Hauset ist eine Ortschaft, die als solches in der Tat als Altgemeinde existiert. Lichtenbusch ist immer ein Teil von Einatten gewesen und wird es auch bleiben. Und in Hauset ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass man in der Tat auch erweitern muss. Und da muss man gut überlegen, wie man es macht. Und da gibt es auch Vorstellungen, wie man es letztendlich realisiert.
Ja, welche Fehler sollen vermieden werden in Hauset?
Es werden keine Fehler in Hauset vermieden. In Hauset wird der Standort platzmäßig so ausgebaut, dass der Schulstandort Hauset weiterhin die hohe Qualität hat und die Fläche, die erforderlich ist, eben gegeben ist.
Okay. Ja, ich muss dich jetzt mal kurz enttäuschen. Also die Fusion kannst du nicht mehr rückgängig machen. So viel Strafgelder können wir gar nicht aufbringen, die wir jetzt zahlen müssen, wenn wir den Bau der Schule aufhalten. Nur mal kurz so am Rande. Und auch zu diesem Wirtschaftlichen in der Schule, das groß unbedingt besser ist. Also ich habe sehr viele Eltern gehört, die andersrum argumentieren, die sagen, ich fühle mich aber besser oder fühle besser, dass mein Kind in Einatten ist oder in Hauset, also diese Kaliber 180 bis 200 Kinder Schule. Ich denke mal, in größeren Lernzentren kommen unsere Kinder schon früh genug hin. Ich denke mal, gerade zum Start der schulischen Karriere wäre es sehr gut, wenn man in kleinen Dorfschulen die Kinder auf das Weitere vorbereiten kann und intensiver auf sie eingehen kann.
Das heißt ja mit
anderen Worten. Eine Reaktion, dann machen wir aber weiter. Aber eine Reaktion, ja.
Das heißt ja mit anderen Worten, dass Raren erstmal nicht gut ist, weil es ja doch eine recht große Schule ist und in etwa das Verhältnis von Einatten oder Einatten die Größenordnung von Raren bekommen würde. Und bezüglich des Standortes Lichtenbusch darf man nicht vergessen, dass es ein laufendes Staatsratsverfahren gibt, wo wir eigentlich als Gemeinde Raren nur hoffen können, dass der Einspruch, der beim Staatsrat liegt und irgendwann verhandelt wird, letztendlich aus finanzieller Sicht nicht zutreffen wird. Denn wie du schon sagst, wird uns das ein Vermögen kosten. Denn man muss immerhin immer noch beachten, es gibt europäisches Recht und nationales Recht. Und das europäische Recht steht vor dem nationalen Recht. Und das ist auch die Basis dieses Einspruches. Und wir müssen mal abwarten, wie der Staatsrat reagiert, weil dieser Bau dort im Grünland entsteht. Abwarten auf der einen Seite hoffentlich nicht, weil es uns viel Geld kosten wird. Und wenn es so kommt, muss man mal hochrechnen, wie man dann besser da rauskommt.
Ich sagte jetzt noch mal was zur raumordnerischen Kritik, wo er auch ständig mitkommt. Ja, natürlich, das ist offiziell Grünland, sehr nah im Zentrum gelegen. Es gab keine Bauparzelle, die groß genug war. Und wenn wir ans Bauerwartungsland gehen würden, dann ist das genauso, wie wenn ich so eine Reihe Dominosteine anstoße, dann fallen zig Steinchen um. In allen Ortschaften müssten die Bauerwartungsgebiete dann urbanisiert werden und dann hast du Versiegelungen, die du gar nicht willst. Dann würden die grünen Lungen unserer Dörfer implodieren. Und da ist die Wiese jetzt nicht so von immenser Bedeutung.
Gut. Ich schlage vor, wir haben ja vier Kandidaten auf der Bühne. Ich schlage vor, wir lassen aber andere zu Wort kommen.
Ja, Herr Deutz, auch Sie plädieren in Ihrem Wahlprogramm für eine Erweiterung der Schule in Hauset. Die CSL und mit uns tun dies ebenfalls. Wie will sich ECOLO da in Sachen Schulpolitik abgrenzen? Ich meine, wir haben die zwei Großlisten und Sie denn noch? Was machen Sie anders?
wir wollen da nicht unbedingt was anders machen. Wir sind immer mit logischem Menschenverstand dabei, doch zu investieren, wo es Sinn macht. Wir haben das auch immer auch angekündigt, auch im Koalitionsvertrag wurde Lichtenbusch ganz klar hervorgehoben, dass wir da für den Neubau sind. Wir haben auch nicht Angst vor irgendwelchen Einsprüchen vor dem Staatsrat, nämlich der da ist, das ist nicht der erste und auch nicht der letzte zu irgendeinem Projekt, was wir haben werden. Das ist ein ganz normaler Prozessschritt. Wir sehen aber und haben auch jeden Fall auch gesehen, dass das Dorf Lichtenbusch, ja, man muss sich das jetzt mal auch mal auf der Zunge zergehen lassen, auf belgischer Seite 570 Haushalte hat. Und dann hat es auf der deutschen Seite 522 Haushalte. Ja, also weit über 1000 Haushalte macht eigentlich dieses Dorf Lichtenbusch aus. Wenn wir jetzt hier alle mal ganz einfach grob überschlagen, dass ein Haushalt statistisch so um die 2,5 Personen ist, leben da 2500 Menschen. Ja, und für die ist es wichtig, dass die einen sozialen Zentrumspunkt haben, der diese Schule ist. Ja, wir wissen, dass man deine Sozialisierung mit den Kindern erstens in der Familie hat, zweitens in der Schule und dann in den Vereinen des Dorfes. Wenn man die Schule wegnimmt, wird da was unterbrochen. Das hat Langzeitschäden. Und auch deswegen werden wir Hause natürlich mit vollen Kräften unterstützen. Und auch bei der ganzen Diskussion, die damals entstanden ist, es ist ja bekannt, dass ich da nicht damals im Gemeinderat war, ich habe mich immer gefragt, bei diesen Investitions-Hin und Her. Ich habe mich immer gefragt, welchem Hausetter, welchem Einladner, welchem Rarener geht es schlechter, weil wir eine Schule Lichtenbusch haben? Das ist mir bis heute nicht klar. Vielleicht kann mir dann im Laufe des Abends doch mal der Herr Güsting das erklären.
Ja. Herr Güste, Sie können gegebenenfalls gleich noch reagieren, aber ich möchte Sie noch mit da in die Diskussion nehmen, Herr Peters. Ja, wie positionieren Sie sich da? Wie ist das mit der Schule Lichtenbusch? Wie ist das mit der Schule in Hauset? Was sagt die Liste SP+?
Also ich habe mit einem großen Amüsement die öffentlich geführte Debatte in der Zeitung wahrgenommen. Das Amüsement hat sich heute nicht verflüchtigt. Und ich erkenne, wie politisch aufgeladen diese Debatte ist, aber eigentlich hat Mario Pitz mit seinem ersten Satz alles gesagt, was ist. Und jetzt gehen meine drei Kinder alle in Raren zur Schule und das ist gut so und denen geht es da hervorragend, auch wenn die Schule deutlich größer ist als die in Lichtenbusch und die in Hauset und die in Einatten. Ich glaube, am Ende des Tages, wenn man es mal in Schlagworten zusammenfasst, ist nicht Masse gleich Klasse und am Ende geht es mir darum, dass unsere kurze Wege haben. Und deswegen ist wohnortnahe Beschulung etwas, was wir und was ich persönlich auch sehr stark befürworte. Und deswegen sind wir sehr wohl dafür, dass die Schule Hauset ein absolut optimales räumliches Umfeld für gute Pädagogik hat. Und Lichtenbusch ist alles gesagt, da muss ich mich nicht positionieren, das ist entschieden.
Ja. Weil Sie angesprochen wurden, Herr Güsting, würde ich Ihnen nochmal die Gelegenheit geben, auf die Frage von Herrn Deutz zu antworten.
Ja, der Rarener hat auf ersten Blick nicht weniger und nicht mehr davon, ob in Lichtenbusch nun die Schule gebaut wird oder nicht. Auf dem zweiten Blick hat er schon weniger davon. Einmal kosten zwei Schulstandorte wesentlich mehr Geld als wie ein Schulstandort. Das ist der finanzielle Aspekt. Und da sagt man gerade, die Kurzen sollen kurze Wege haben. Auch in Lichtenbusch werden die kurzen Wege mit einzelnen PKWs und Vans gefahren. Und bei einer Schule in Einatten würde wie in Raren ein Schülertransport über die Straßen fahren und die Schüler einsammeln und letztendlich in Lichten in Einatten aussteigen lassen. Und dann haben wir auch noch ein gutes Element realisiert, was Umwelt angeht.
Gut. Ja, aber dann sind wir ja sofort bei einem anderen Thema. Das ist ja nicht räumliche Schulpolitik, sondern dann sind wir bei einem Thema, was in der Tat auch in Raren sehr pressierend ist, wenn sich jeden Morgen die Verkehrswelle durch den Driesch drückt, weil Ich zähle leider Gottes auch dazu, aber zwei meiner Kinder sind ehrlicherweise noch im Kindergarten. Wir alle meinen, unsere Kinder mit dem Auto zur Schule bringen zu müssen. Dann sind wir bei einer mobilitätspolitischen Frage, die sicherlich für den Hauptort der Großgemeinde auch mal anzufassen gilt in der kommenden Legislaturperiode, dass wir genau das, was da morgens los ist, vermeiden, weil das ist jetzt kein kinderfreundlicher Schulwegsverkehr, der irgendwie die Schwächsten unserer Gesellschaft besonders bevorzugt, sondern da, glaube ich, können wir auch noch ein bisschen weiterdenken und ein paar Dinge weiterentwickeln.
Gut, ich würde mal sagen...
Vielleicht noch ganz...
Noch eine Bemerkung, Herr Pitz, dann machen wir
vielleicht weiter. Noch ganz kurz zu den Größenordnungen. Also Erwin, soll ich die Pläne für die Schule Hauset jetzt hier in meinem PC löschen und mit uns eine einatmen? Ist genauso groß wie Lichtenbusch.
Nein, das ist Quatsch, sowas. Du kannst doch nicht aus einem gewachsenen Ort wie Hauset dann auf einmal ein Weiler von Einaten oder von ich weiß nicht wo machen. Hauset ist eine alteigenständige Gemeinde und das wird und soll sie auch bleiben.
Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle lassen wir es dabei. Ich schaue noch mal ins Publikum und bitte Sie, Frage ans Publikum, wer hätte denn noch eine Frage zu diesem Thema Schule, Schulpolitik, Bildungspolitik? Der Anwalt des Publikums ist unterwegs. Einfach Hand hoch.
Nee, Entschuldigung, ich wollte nur den Kellner haben. Okay.
Moment, wollen Sie auch was trinken oder wollen Sie eine Frage stellen?
Ich will genau eine Frage stellen. Mertes Ansgar, mein Name. Herr Güsken, mich hat gerade irritiert, dass Sie vom Einspruch, bei einem Einspruch beim Nationalrat gesprochen haben. Ich brauche einfach eine Information. Wer hat diesen Einspruch gestellt und mit welchem Ziel?
Ein Anwohner hat den Einspruch gestellt mit dem Ziel, dass er das, was man ihm beim Kauf seines Eigentums letztendlich auf Grünland schaute und nicht in Zukunft auf bebautes Land. Also ein Anwohner, sonst niemand.
Ja, das ist eine wichtige Klarstellung. Es geht also nicht um Schulpolitik, es geht nicht um Schulstandort, sondern es geht sozusagen um Immobilienpreise. Dankeschön.
Bebauung von Grünland, darum geht es.
Gut, hat noch jemand eine Frage dazu? Dann würden wir das Thema Schule schließen da hinten. Am Fenster, ja, die weiten Wege zur Schule und zum Fragesteller.
Ja, mein Name ist Roger Dötei, wohne in Raren. Was mich schon seit der Zeit, das rausgekommen ist, den Neubau der Schule in Lichtenbusch, als persönlich, als Einwohner, stört. Es ist doch von Anfang an das Thema gewesen, dass man in Einarten die Vergrößerung machen könnte, und auch die Schul- oder die Schüler, die in Lichtenbusch jetzt gehen, und in Einarten mit integrieren könnte. Warum ist das einfach vom Tisch verschwunden? Ich denke mir mal, dass die Kosten, wenn man die Schule in Einarten vergrößert hätte, anders liegen würden als ein kompletter Neubau in der Grünzone in Lichtenbusch. Die Kinder von Lichtenbusch hätten dann 2 Kilometer, sage ich jetzt mal, zu fahren zur Schule. Ja, okay. Aber es gibt genügend Kinder in Raren oder in der Großgemeinde Raren, die auch Kilometer fahren müssen, um nach Riecht zu kommen.
Okay. Hallo? An wen richtet sich jetzt die Frage?
Ja, im Allgemeinen, im Generell. Warum ist das vom Tisch gekommen und warum hat man den Plan weggetan, eine Einheit zu vergrößern und komplett Neubau in Lichtenbusch
auf dem Grund? Möchte da jemand drauf reagieren?
Weil wohl sowohl CSL, also Ecolo, in ihrem Revier versprochen haben, wir wollen eine neue Schule in Lichtenbusch und da wird drauf verharrt, bis es kracht. Das ist die Situation.
Nee. Ich glaube, Erwin, jetzt kommt es ein bisschen platt daher. Also es ist sehr viel Augenwischerei auch in Einheiten betrieben worden, was Kostenschätzungen betrifft. Das Geld, so oder so, muss man es ausgeben für die 200 Schüler. Da kommt man nicht drum herum. Man kann sie auch in Einarten nicht mehr komprimieren als wie in Lichtenbusch. Also die Kosten sind auf jeden Fall schon mal da. Und das andere ist, wie Guido eben schon ansprach, aus dem Dorf alles rausreißen, was ja auch schon Jahrzehnte da war. Die Schule in Lichtenbusch ist auch schon sehr lange da, da wo sie jetzt ist. Also das Ganze rausreißen und zusammenwerfen ist pädagogisch unserer Ansicht nicht sehr zielführend.
Also
gut, schön, Stopp. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen an dieser Stelle einen Stopp. Einen allerletzten Satz. Ja.
Also was Preisschätzungen angeht, war deine Preisschätzung für die Schule Lichtenbusch 3 bis 4 Millionen. Das ist jetzt, das wird das Dreifache, das ist das eine. Und das andere ist, dass es auch bei der CSL einen Sinneswandel gegeben hat über mehrere Legislaturperioden. Ich möchte daran erinnern, dass zu Zeiten von René Schäne bei einer Koalition das Haus Kessel wieder unbedingt verkauft werden musste, obschon es Eigentum der Gemeinde war, um letztendlich den Schulstandort nicht weiter zu erhalten. Das war die Vision. Sinneswandel oder Rolle rückwärts, kann man das auch nennen.
Ich glaube, die Argumente sind jetzt alle ausgetauscht. Es sind auch zum großen Teil keine neuen.
Also ich wurde ja auch benannt, beziehungsweise unsere Liste.
Ihr Revier wurde benannt.
Unser Revier, ja, was wohl anscheinend sehr groß ist und was dem Herrn Güsting viel Angst bereitet. Also wir haben ja im Endeffekt, wir haben als Kommunalpolitiker natürlich die Verpflichtung, wie ein Unternehmer zu denken. Aber wir haben auch bei solchen Diskussionen Mobilität zu berücksichtigen, aber vor allen Dingen auch, dass der soziale Frieden in solchen Dorfkernen erhalten und ausgebaut wird, das kann man nicht mit Geld aufwiegen. Ja? Also Kosten ist eine Sache, aber Nutzen für alle ist nicht immer nur in Geld zu kriegen.
Gut. Ich würde vorschlagen, wir machen das jetzt, wir belassen es dabei und gehen zum nächsten Themenblock.
Ja, Herr Deutz sprach gerade von Dorffrieden. Dorffrieden trifft es vielleicht auch bei dem nächsten Themenblock, denn nach der Schule Lichtenbusch ist vor der Sporthalle in Einarten. Kommt sie nicht, wird aufgestockt, wird angebaut, wird sie einfach abgerissen. Da gab es viele Gedankenspiele und es ist bislang auch nur bei Gedankenspielen geblieben. Herr Güsting, nun ist in Ihrem Wahlprogramm zu lesen, ein Neubau soll nach Einarten her. Ist das jetzt einfach ein Wahlversprechen oder schlichtweg die beste Lösung?
Um Gottes Willen, das war ein Gesamtprojekt. Einmal Schule und Sporthalle. Und wir reden seit Jahren darüber, dass man die alte Sporthalle in Einarten abreißen muss, weil sie einfach nicht die Substanz hat, über 30 Jahre alt ist, eine Bauweise ist, die nicht vernünftig restauriert werden kann. Und das ist von Anfang an unser Konzept gewesen. Aber wir sind jetzt 3, 4, 5 Jahre weiter, ohne dass sich etwas getan hat, obschon man in Einarten, in Alpen, die gleiche Sporthalle längst abgerissen hat und die neue ist schon fast fertig, ist man in Einarten immer noch dabei, zu diskutieren. Nein, zuerst wollte man renovieren. Dann waren wir die Bösen, weil wir nicht mit der Renovierung einverstanden sind. Dann kam wieder eine Rolle rückwärts. Jetzt ist die CSL und auch Ecolo dafür, eine neue Sporthalle zu bauen. Das ist ja gut so, freut uns. Aber jetzt kommt man nicht in die Pötte, um letztendlich dort Gelände anzukaufen oder es zu finden. Oder man findet es und kauft es nicht. Und hier kann ich nur sagen, die Verhandlungsstrategie, die die derzeitige Regierung an den Tag legt, um in Einarten Gelände zu kaufen, ist desaströs. Wenn ein Geschäftsmann oder ein verantwortlicher Kommunalpolitiker auf die Art und Weise verhandelt, praktisch an der Theke oder mit Vereinen oder ich weiß nicht wen, dann seid ihr in dem Objekt an der falschen Stelle. So verhandelt man nicht, so kauft man kein Gelände und so funktioniert das nie und nimmer und kann nur furchtbar teuer werden.
Herr Pitz, Sie können sofort reagieren. Ich würde zunächst Herrn Deutz fragen. Ecolo hat ja mittlerweile sich auch dafür entschieden oder sagt, dass der Neubau die beste Variante ist. Das war nicht immer so. Von Ecolo hört man zu diesem Thema keinen Ton, hat Guido Lausberg gesagt vom Handball. Woher kommt jetzt der Sinneswandel?
Der Sinneswandel hat schon vor langem stattgefunden und angefangen. Also ich muss ja sagen, dass ich seit 2012 als Mandatar auch im Sportrat und im Sportausschuss dabei war und auch ja, seit von Anfang an war ja im Endeffekt dieser desaströse Zustand der Sporthalle klar, sogar immer wieder Reparaturen zu machen. Kleiner und größeren Ausmaß Ärgernisse für die Vereine. Und ich fand es zum Beispiel schon interessant, dass selbst unter dann einem Sportschiffen von mit uns, als ich dann 2016, 17 sagte, wir müssen uns mal mit einem Neubau einer Halle beschäftigen, ne? Denn im Endeffekt der Patient ist dabei, nicht mehr richtig wiederbelebt zu werden. Dann kam noch diese Studie über den Isolationsverbesserungen, die nicht machbar waren, weil das Tragwerk das nicht hergibt. Also ich bin schon erstaunt, dass eigentlich dieses Projekt, obwohl es ja doch unter mit uns viele Jahre diesen Schiffen gestellt hat, quasi über viele Jahre auch verschleppt worden ist. Ja.
Sorry, ja. Aber das ist weiß Gott nicht verschleppt worden, sondern man war dabei und hat bereits damals mit Grundstücksbesitzern gesprochen, um es letztendlich zu realisieren, den Neubau. Und es ist völlig daneben gegriffen und in Anführungszeichen dummes Zeug zu sagen, dass wir zu der Zeit nicht auf dem Weg waren, einen Neubau zu lancieren und der dann letztendlich durch den Regierungswechsel wiederum 3 Jahre rumgeschnarcht hat und letztendlich immer zuerst ein Umbau und eine Renovierung und ein Anbau zur Debatte kam. Und wenn man eben von Bürgerbeteiligung spricht, dann hätte man mal rechtzeitig mit den Sportvereinen, mit dem Sportrat diese Thematik aufgegriffen, anstatt hinter verschlossenen Türen erstmal Umbau zu planen und dann, um letztendlich die Rolle rückwärts zu machen. Das nenne ich dann Bürgerbeteiligung.
Okay, Herr Pitz, Sie sind sofort dran.
Ja. Lassen wir uns mal Herrn Peters mit in die Diskussion einbinden. Für die Liste SB+ ist dieser Neubau der Sporthalle, ich lese es in Ihrem Programm, das zentrale Projekt der kommenden Legislaturperiode. Warum ist dieses Projekt so wichtig und wieso haben Sie nicht die Angst, dass es jetzt wieder verschleppt wird? Was wird jetzt anders sein als in den letzten 10 Jahren?
Na, vielleicht gibt es eine Fraktion von uns im Gemeinderat, die dieses Thema mit pusht. Das wird auf jeden Fall anders sein. Aber ich bin bei dem Thema natürlich, das muss ich hier ja offen bekennen, noch befangen. Ich bin Trainer für Athletik beim HC Einhatten, das heißt, ich bin 2-mal die Woche in dieser Halle, wie sie da jetzt ist, und muss halt, ne, wir haben auch Kollegen vom HC Einhatten, glaube ich, auf fast jeder anderen Liste, ist ja auch ein großer Verein, der stark repräsentiert ist in der Gemeinde, und wir müssen alle miteinander erleben, in welchen Zuständen wir da gerade mit unseren Vereinsmitgliedern und insbesondere mit den Kindern Sport machen. Also da läuft, wenn du die Herrendusche andrückst, die läuft 15 Minuten, obwohl da kein Mensch mehr drunter steht. Da ist es teilweise echt super kalt und kaum aufzuwärmen im Winter. Und das ist auch, wenn man sich mal ins Verhältnis setzt zu anderen belgischen Gemeinden. Und ich habe ja durch die Zeit, wo meine Frau noch in der ersten Liga mit dem HC Einhatten gespielt hat, und wirklich viele Sportkomplexe in Belgien gesehen. Das ist im Verhältnis zu europäischen Nachbarländern wirklich top. Aushängeschild, nur leider nicht bei uns. Und deswegen ist dieses Projekt so zentral, dass die Sportbedingungen für diesen großen Verein, und das ist ja nicht nur der HC Einhatten, der da tätig ist, da spielt ja auch Badminton und andere Vereine, die da unterwegs sind. Und ich meine, jetzt im Haushalt der Gemeinde sind zum einen die Dotationen der deutschsprachigen Gemeinschaft eingegangen, 400.000 Euro für den Geländeankauf, es sind 30.000 Euro im Gemeindehaushalt eingesetzt für die Vorplanungen, also es ist ja durchaus schon was in Bewegung gekommen. Allerdings stelle ich mir dann die Frage, wenn heute die Person anwesend wäre, der die Gemeinde gerade über den Grundstücksankauf verhandelt, was hätte die wohl ein Bild von ihrem Verhandlungspartner? Und dann denke ich mir, ist vielleicht auch verständlich, warum wir unseren Listenslogan mit Zukunft und Zusammenhalt gemacht haben, weil am Ende müssen wir da die Reihe schließen und klar machen, wir treten für einen Verein an, der eine große Betroffenheit in der Gemeinde hat, und das Projekt gemeinsam nach vorne bringen und uns jetzt nicht schon wieder darüber zerlegen, weil das bringt das Projekt auf keinen Fall nach vorne. Einigkeit macht an der Stelle stark.
Ja. Herr Pitz, Sie sind jetzt dran.
Ich habe
noch eine kleine Nachfrage von meiner Seite. Herr Pitz, die CSL hatte lange auf eine Sanierung der bestehenden Substanz gesetzt und ja, hat da auch einen Sinneswandel vollzogen. Müssen Sie sich vielleicht nicht den Vorwurf gefallen lassen, da Zeit verplempert zu haben?
Nein, ich werde mal kurz, ganz kurz in die Geschichte gehen. Vielleicht hat Herr Güsting das vergessen.
Im Herbst 2018 hat die CSL im Gemeinderat eingebracht, es gibt Dachprobleme an der Sporthalle Einatten. Da muss was geschehen. Noch unter Hans-Dieter Laschet, okay. Es wurde eine Schätzung erstellt, es wurde ein Projektautor gesucht. Es war zunächst ein Projekt von 900.000 Euro Dach im Raum. Okay, gut, zunächst nur das Dach. Dann stieg das auf 1 Million an, ist auch bei der DG einregistriert worden in die Infrastrukturzuschüsse. Dann ist ein Architekt beauftragt worden, der hat den Vergleich gemacht, Dachreparatur oder Neubau. Dachreparatur sollte 1,3 Millionen sein, okay, kann sein. 2,6 der Neubau, glaube ich nicht so im Jahre 2020. Im März 2020, Herr Güssing, Sie sind namentlich erwähnt im GK-Beschluss, dass Sie gesagt haben, es wird nichts gemacht, der Bauhof macht das Nötigste, der Bauhof fliegt dort die Kandele. So, das war alles. Die Verwaltung ist dann ein halbes Jahr später nochmal zu Ihnen gekommen, hat gesagt, die Heizung geht kaputt, wir kommen nicht über den Winter. Ihr habt kein Projekt verabschiedet, was machen wir jetzt? Kam nochmal die Antwort aus Ihrem GK, wahrscheinlich aus Ihrem Munde, nichts. Also das Projekt wurde 2020 ersatzlos gestrichen, kleine Reparaturen zu machen, ein Jahr vor dem Koalitionswechsel, es ist kein Folgeprojekt aufgenommen worden oder angemeldet worden. Also so sieht dynamisches Projektmanagement wirklich nicht aus. Ich erzähle Ihnen jetzt mal, wie wir damit umgehen. Es ist ein Architekt am Werke. Wir sind in Verhandlungen mit Eigentümern, richtig, in zentraler Lage, richtig. Das machen wir nicht an der Theke, das machen wir nicht hier im Saal. Das, was völlig vernünftig ist, wir haben sehr schnell gesehen, beim Koalitionswechsel Flickwerk bringt uns nicht weiter, Neubau. Also haben wir von Beginn an mit einem Sportarchitekten eine Schätzung erstellt, die auch bei der DG schon eingegeben worden ist, für 12,5 Millionen für das ganze Areal, also Neubau der Sporthalle auf einem neuen Areal, Abriss der alten, Abriss von Haus Kleinen, Abriss der Schützenhalle, Herrichtung des Terrains. Das Ganze ist schon eingegeben, das Ganze ist vorab mit den Vereinen besprochen worden, den Hauptnutzern, den 450 Vertretern der 450 Sportler in der Halle. Und das Raumprogramm ist gut geheißen worden, Meisterschaftsplatz, Trainingsplätze und Krafträume, die jetzt in dem Schuppen untergebracht sind. So, das Ganze läuft schon. Das nenne ich Projektmanagement, nicht das Hin und Her und jetzt behaupten, wir sind voll dahinter.
Okay, Herr Güsting, Sie können noch mal reagieren und dann würde ich vorschlagen, machen wir weiter.
Korrekt ist, dass ich gesagt habe, wir investieren nichts mehr in der alten Halle. Wir schneiden Kandel ein, damit das Wasser ablaufen kann nach außen, weil die Fallrohre zu klein sind. Wir können dort nicht isolieren, weil es statisch nicht möglich ist. Das ist korrekt. Also das Ziel war Neubauen und nicht Geld dort drin ausgeben.
Aber weder du hast an der kein Folgeprojekt erstellt.
Sorry. Und dann machst du einen ganz großen Fehler in der Reihenfolge. Du sagtest eben, beim Koalitionswechsel haben wir dann sofort dafür gesorgt, das Projekt, dass es ein Neubau werden soll, sondern 2,5 Jahre danach, nachdem wir auch immer wieder gesagt haben, lasst uns dort neu bauen, wurde erst die Planung des Anbaus und der Renovierung eurerseits gemacht. Also hier vergisst du 3 Jahre. Unsererseits ist das Projekt ganz klar so auf den Weg gebracht worden beziehungsweise vorgeschlagen worden. Wir konnten es nicht auf den Weg bringen. Und es hat 2,5 Jahre gedauert, bis ihr dann endlich die Rolle rückwärts gemacht habt und weg vom Umbau, weg vom Renovieren, weg vom Anbau. Jetzt machen wir eine neue Sporthalle. Jetzt reißen wir das Haus Kleinen ab, welches nur unter meiner Verhandlung gekauft worden ist und letztendlich das dem entspricht, was unser Projekt ist. Ich bin froh, dass es jetzt so kommt und ich bin auch froh, dass wir alle 4 der gleichen Meinung sind, dass wir dieses neue Projekt in der Form dort gestalten, wie Mario es gerade nach unseren Plänen vorgestellt hat. dann kommen wir wunderbar voran. Vorausgesetzt, es gelingt euch dann in Einheiten entsprechend Verhandlungen zu gestalten für Grundstückskauf in der Nähe des Vorhandenen, ganz gleich wo, zielstrebend und nicht in der desaströsen Art und Weise, wie zurzeit verhandelt wird und die Grundstückspreise von einer Theke zur anderen und vom einen Eigentümer zum anderen mitgeteilt wird und somit natürlich die Angebote seitens der Gemeinde von den möglichen anderen Käufern als unverschämt dargestellt werden. Bei dem gibt man so viel und uns wollt ihr jetzt nur so viel geben. Ich kann nur sagen, Verhandlungsstrategie desaströs.